alten Aufnahmegeräten. Meine beiden Kollegen haben mich total im Stich gelassen. Sascha und Daniel, die sind wahrscheinlich von der IFAD noch in der Nachbereitung. Weiß ich ja nicht, wer hört uns alle zu, wer von euch uns alle besucht hat am IFA-Stand. Es ist noch nicht so lang her, aber es war eine intensive Woche und war ganz toll, dass Sascha und Daniel natürlich auch mit dabei waren und den eigenen Stand von Abwasserkorb hatten. Und ja, jetzt geht's wieder los, die normale Phase bei uns in der Aufnahme. Ihr könnt jetzt wieder erwarten, alle zwei Wochen von uns eine Folge zu kriegen. Und ich glaube, zum Einstieg ist das ganz gut, wenn man auch jemanden dabei hat, der auch auf der IFAD war, mit einem eigenen Stand, dass man mal so ein bisschen diskutieren kann. Ich habe nämlich heute mal einen Experten eingeladen, der auch bei uns in der Branche, ja, jemand ist, der super kommunikativ ist, sich super vernetzt. Ne? Wir kennen uns noch nicht ganz so lange, aber dafür schon sehr intensiv. Und dann stelle ich ihn mal vor, das ist der Dennis Bräunche, den ich mir eingeladen habe, von Röser GmbH. Und Dennis, du bist dabei. Hörst du uns?
Hi.
Hi, am besten stellst dich mal vor. Wir kennen uns ja noch nicht ewig. Wir sind immer schon mal über den Weg gelaufen, aber mittlerweile kennen wir uns ein bisschen besser. Erzähl doch mal, was du so machst, warum wir uns kennen. Weißt du noch, wo wir uns her eigentlich kennen?
Wir kennen uns auf jeden Fall von der DWA-REB-Veranstaltung, das weiß ich. Da bist du noch schön frech an den Stand gekommen und sagst, hier immer diese Betonleute. Da stinkt es immer da unten drin.
Das habe ich gesagt. Wahrscheinlich ja, richtig so. Provokativ könnte sein, ja?
Genau, definitiv. Und dann hattest du mich gepackt, weil dann bin ich auch sofort provokativ. Nein, super. Wir kennen uns von der DWA, wie gesagt, haben uns da auch die ganze Zeit gesehen. Und wir haben auch noch so ein paar IFAD-Nachwehen von uns vom Stand. Wir haben uns ja auch gegenseitig getroffen. Und schade, dass wir gemeinsam am gleichen Abend die Abendveranstaltung hatten. Schauen wir mal, welcher die bessere war. Ich glaube, das wird jetzt eine lange Diskussion. Die lassen wir lieber weg. Mein Name ist Dennis Bräunche und ich bin auch in dem Sinne seit 2007 mit Beton verbunden. Hab dort mal einen Industriekaufmann gemacht in einem Pflastersteinwerk und habe immer gedacht, dass die Pflastersteine quasi so der Tiefbau sind, wenn man so wie wir alle, die kennen ja gar nicht so, was alles so unter der Oberfläche ist. Und habe dann irgendwann bemerkt, dass ich dann in den Tiefbaubereich komplett gewechselt bin, dass ja eigentlich die Pflastersteine nur von der Schwarzwälder Kirschtorte die Streusel sind. Und mittlerweile bin ich bei der Firma Röser im wir produzieren quasi genau das, was unten drunter ist. Stahlbetonrohre, Schächte, Bauwerke, Sonderlösungen etc. pp. Für eben genau den Abwasserbereich Regenwasser, Mischwasser, Schmutzwasser und mache dort halt die technische Beratung, Produktentwicklung und Marketing mit und halt eben auch, so wie du, Klaus, ein bisschen Netzwerken. Und ja, so sind wir eigentlich zueinander gekommen.
Ja, das machst du sehr gut auf jeden Fall mit den Netzwerken, ne? Weil ich glaube, da hast du auch schon ganz gute Kontakte aufgebaut. Und ich finde den Vergleich super mit den Streusel auf dem Tiefbau oben drauf mit den Pflastersteinen. Das ist ein super Vergleich, den kann man sich eigentlich ganz gut merken. Bei uns sind das immer so die Schachtdeckel, ne? Das ist das Einzige, was man so sieht. Im Abwasserkanal, ne? Wir reden ja hier über Abwasser und so weiter und dann sieht der Bürger ja oft Pflastersteine, okay, beim Tiefbau und beim Abwasserkanal sieht man halt Kanalguss, ne? Also was man oben sieht, die Straßenabläufe oder Einläufe und dann die Schachtdeckel. Ne? Der Rest unter der Erde ist halt verborgen, ne? Damit beschäftigen wir uns ja hier und ihr alle, die hier zuhört, wisst das ja. So, jetzt muss ich dich mal ein bisschen fragen, deswegen, ich habe ja gesagt, wir kennen uns noch gar nicht so lange. Wie lange machst du das jetzt? Du hast ja gesagt, Industriekaufmann, wann hast du deine Ausbildung abgeschlossen dann, oder?
Abgeschlossen, ich glaube 2007 habe ich jetzt angefangen, 2010, genau, und bin dann eigentlich immer im Tiefbau geblieben, war dann eine Zeit lang im Bauverfahren und habe dann halt eben das, was unter den Streuseln ist, kennengelernt, halt eben wirklich, ja, alles von Kanalguss, von Rohren, Schächten, alles, was es halt eben im Tiefbaufachhandel so gibt. Und habe dann aber bemerkt, dass ich eigentlich von dem Handelsgeschäft weg möchte, dass ich wirklich wieder in die Industrie möchte. War dann jahrelang bei einem holländischen Betonfertigteilwerk. Dort ging es dann halt eben um große Winkelstützen, Fahrsiloanlagen, Biogasanlagen, was ich dort dann beraten habe. Und bin dann aber wieder schön zum Tiefbau zurückgekommen und bin dann bei der Firma Röser seit 2020 wieder komplett dem Tiefbau und dem Abwasser und dem Infrastrukturbereich zurückgewachsen und fühle mich dort halt einfach pudelwohl.
Ja, so gut lange hätten wir uns ja dann gar nicht erst kennen können, wenn du jetzt seit 2020 dann wieder voll bei uns dabei bist, ne? Dann kennt man sich auf Veranstaltungen, lernt man sich kennen und so weiter.
Aber das ist ja das Schöne, man sieht die Leute immer wieder, das ist ja das Schöne an diesem Netzwerk, dass man halt einfach eigentlich in der Branche ja gar nicht verloren geht dann. Wenn man sich einmal wohlfühlt, einmal dazugehört, kommt man nicht mehr raus.
Ja, ist krass, wie du das gerade sagst. Das ist das, was wir ja hier in dem Podcast auch schon öfter betont haben. Die Leute, die einmal in der Branche drin sind, man denkt ja von außen immer, man läuft in der Scheiße durch die Gegend den ganzen Tag, ja. Was manchmal auch vielleicht der Fall ist, aber eigentlich im Regelfall nicht der Fall ist. Im Regelfall ist es sauberer als andere Jobs, sage ich mal, was wir da machen. Und ja, und dann die Leute, die in dieser Branche drin sind, die lieben das und sind dann auch irgendwie gefangen. Ich hatte gestern noch mit jemandem diskutiert, der in der Automobilbranche, da habe ich ja auch mal angefangen, ist und da jetzt unbedingt raus will, auch in der aktuellen Situation. Und ich glaube, bei uns in der Branche ist das dort diesmal ganz entspannt, auch wenn es mal wieder Wirtschaftskrise ist. Wir sind ein gebührenfinanzierter Sektor, Infrastruktur läuft immer. Und selbst wenn die schlimmste Wirtschaftskrise kommt, wird das Abwasser trotzdem weiter in Kanälen abgeleitet, ne? Denke ich mal.
Ja, das cool. Ist ja leider Gottes eine was andere sehen. Alle sehen immer nur die Autos und die Häuser und also den Hochbau oder halt wirklich ja das Ganze, was man wirklich sieht und das, was wirklich wichtig zum Leben ist, ist halt eben der unser Trinkwasser, unsere Stromversorgung und halt eben unser Abwasser, weil nur wenn es richtig abläuft und nicht stinkt und schön gereinigt wird oder halt bei Trockenperioden irgendwo ja, Löschwasser zur Rückhaltung da ist, zur Bevorratung oder halt eben bei Starkregen große Stauraumkanäle, Regenklärbecken, Überlaufbecken da sind, dann merken alle, wie wichtig eigentlich unsere Infrastruktur ist. Und deswegen sage ich, ist unser Job einfach krisensicher.
Ja, es ist auf jeden Fall so. Was mich jetzt, also das geht jetzt fast ins Fachliche, wir haben dich ja im fachlichen Thema eingeladen und zwar geht es ja heute um den optimalen Löschwasserbehälter, da wollen wir ja ein bisschen drüber quatschen, du bist ja auch in der Feuerwehr und so, können wir gleich noch drauf eingehen, aber die Zuhörer, wir sind ja gerade nach der IFAT jetzt die ersten ein, zwei Folgen, da interessiert es die Leute natürlich auch so ein bisschen Hintergründe, die meisten sind ja Besucher, sehen den schönen Schein, ich habe ja auf Instagram auch mal beobachtet, wie die Halle leer aussieht und wie sie hinterher aussieht, bevor dann, wenn dann alle durchgetigert sind. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, wie war dein IFAT-Experience als Aussteller auch? Was habt ihr so erlebt? Was ist dein Fazit von der Messe? Was ist das Schlimmste, was schiefgegangen ist? Nimm uns doch mal mit so ein bisschen auf die IFAT-Reise, die du hattest.
IFAT, in dem Sinne, das ist meine dritte IFAT als Aussteller. Und es ist jedes Mal schön, weil es ja wie so eine Art kleines Familientreffen auch ist, sag ich jetzt einfach mal. Man trifft einfach sein Netzwerk, man trifft viele Leute. Ich sag mal, gerade bei uns, wir werden im Betonbereich jetzt nicht die extremst neueste Innovation herausbringen. Klar hat man immer neue Produkte und neue Besonderheiten, aber die IFAT ist für uns wirklich ja einfach ein Netzwerken, ein Wiedersehen, ein Kennenlernen. Mal trifft man neue Kontakte. Und eigentlich für mich wirklich die beiden schönsten Erlebnisse waren, dass ich eigentlich zwei alte Kunden wieder getroffen habe, die extra gesagt haben, Dennis, egal wann, ich möchte gerne, dass wir uns sehen. Und die vorbeigekommen sind, an den Stand gekommen sind und man hat sie am unterhalten, man hat Bierchen miteinander getrunken und da ging es gar nicht ums Geschäft, sondern einfach um, hey, wie geht's dir, wie ist es und man trifft sich einfach immer wieder und das ist für mich eines der schönsten Erlebnisse eigentlich, wenn man halt wirklich so alte Kunden und das war ein Unternehmer, den habe ich kennengelernt, der hat seine Firma mit 10 Leuten gehabt im Baucontainer. Hat er gearbeitet und mittlerweile hat er 150 Leute, macht total viel mit Kreislaufwirtschaft, mit Recycling. Total interessant und einfach total toller Mensch auch. Und das finde ich halt immer das Schöne. IFAT ist halt was, also gerade in unserem Bereich, was für Menschen. Und das ist ja auch in unserem Job so wichtig. So schön Homeoffice ist, aber trotzdem ist der persönliche Kontakt einfach da. Und das ist ja eines der schönsten Erlebnisse. Dann natürlich die Standparty von uns, von der FBS, die, ja, ich würde sagen, die war bestimmt fast genauso gut wie die von Unitechnics. Aber nein, das war auch absolut schön. Und mein schlimmstes Erlebnis, boah, das war eigentlich der Morgen am Donnerstag, der war ganz schön hart. Ja. Nach der Standparty. Der war ein bisschen schwierig, aber ansonsten hatte ich eigentlich gar kein schlimmes Erlebnis, weil die IFA war einfach cool, die hat Spaß gemacht. Man hat trotzdem noch Zeit gehabt, mal eben kurz rumzulaufen, dass wir uns gesehen haben oder dass wir an anderen Ständen waren. Das war immer das Schöne. Kann ich so als Fazit durchgehen. Eigentlich so wie du.
Ja, ich habe für meine Kinder noch den Bären bei dir abgesnickt, habe ich schon gemerkt.
Mir fehlen noch die Ratte. Fehlt noch. Ich habe von meiner Frau richtig Ärger bekommen, dass ich den.
Aus mehreren. Ich habe noch welche. Ich habe noch. Die sind alle geklaut worden von uns am Stand. Die letzten, die du hast noch eine der letzten gekriegt, die noch festgebunden war.
Ich habe gar keine gekriegt.
Ich denke, du hast. Simone hat eine mit dir getauscht.
Nein, sie wollte. Ich habe gesagt, sie soll sie mir noch geben. Die hätten das ganze Ding auseinanderbauen müssen.
Ja gut, dann nee, dann wie viel brauchst du denn? Wie viel dürfen wir dir denn noch bereitstellen? Zwei. Ja.
Drei.
Du hast drei Kinder?
Nee, ich habe ein Kind, aber ich habe noch woanders, wo ich mal was abgeben kann. In der Firma zum Beispiel, da wo der Bär sitzt, da kommt dann die Ratte hin, weil wir haben auch noch einen Bär.
Okay. Ja, das kriegen wir alles hin. Ich habe noch wieder neue nachbestellt, aber die werden einem ja aus den Händen gerissen, die Viecher. Man versteht es nicht. Naja. Ja, auf jeden Fall war's cool, auch dann bei den einen oder anderen Stand nochmal vorbeizuschauen. Ich kann dir das nur zurückgeben, bei uns war es ähnlich. Ich habe noch den ganzen Auf- und Abbau mitgemacht. Das war natürlich auch noch krass, muss ich mal sagen. Ich war am Freitagabend oder Samstag früh um eins war ich fertig ausgeladen. Das war schon krass.
Also da bin ich froh, dass ich zwar nur mit der Planung was zu tun habe, aber wir zum Glück mit Auf- und Abbau wirklich nichts zu tun haben. Da muss man echt sagen, Respekt. Das ist dann schon nochmal eine ganz andere Nummer. Aber es ist auf jeden Fall jedes Jahr, alle zwei Jahre ein tolles Erlebnis.
Ja, und jetzt habt ihr ja auch vorgestellt bei euch, habe ich dann noch bei euch am Stand angeschaut. Das ist ja auch das Thema, was wir heute mal so fachlich auch wieder, müssen ja fachlich werden hier, damit ihr auch wieder das lernt, die ihr hier zuhört. Und zwar geht es ja darum, du bist ja begeisterter Feuerwehrmensch. Das ist richtig?
Ja.
Wie ist dein Rang in der Feuerwehr? Du bist in der Feuerwehr aktiv, ne? Gibt es da einen Titel oder was hast du da oder was ist deine Position da?
Ja, im Endeffekt, um es ganz grob zu sagen, der Abwassertank ist ja deutschlandweit. Die Dienstgrade werden ja überall anders genannt oder oftmals anders genannt. Ich bin Gruppenführer. Noch aktuell schauen wir mal, dass ich bald auf den Zugführerlehrgang darf und bin in dem Sinne. Bin ich dann auch gleichzeitig Ausbilder für Maschinisten bei uns, sowie halt auch noch technischer Ausbilder für die Drehleitermaschinisten, bin ich auch noch bei uns. Und wir sind eine Feuerwehr mit knapp 120 Leuten. Und das Interessante dabei ist eigentlich, ich bin ursprünglich auch 2007 in die Feuerwehr gekommen, damals noch im Sauerland in NRW, da bin ich aufgewachsen. Und da habe ich quasi meine ganze, ich sag mal, diese Grundausbildung gemacht. Und das war eine kleine Dorffeuerwehr mit, ich sage jetzt mal, 3-4 Einsätzen im Jahr. Und total toll, total tolles Zusammensein. Und dann, immer wenn es groß war, kamen dann die großen mit den größeren Fahrzeugen, haben uns in dem Sinne unterstützt. Und dann bin ich damals umgezogen, zurück nach Baden-Württemberg. Wichtig, gebürtiger Schwabe, im Sauerland aufgewachsen und wohne jetzt im Badischen. genau, also auch, ich sage jetzt mal vorsichtig, Migrationshintergrund vielleicht.
Mhm. Gelbe Füße langsam und so weiter, ne?
Genau. Ja. Und bin dann eigentlich, sag mal, wie vernetzt man sich wieder? Man hat den Job, man wechselt den Wohnort, man hat natürlich ein Netzwerk über den Job und habe dann überlegt, boah, gehe ich in Kirchzarten in die Feuerwehr? Also ich wohne mittlerweile in Kirchzarten und habe dann gesehen, boah, die haben ja verdammt viele Autos. Ich glaube, die ist mir zu groß. Hab's dann aber einfach mal probiert und bin sofort sehr, sehr gut aufgenommen worden. Also wirklich echt toll. Und habe dann im Endeffekt, ja, ich war damals, wie gesagt, ganz normaler Truppführer und bin dann direkt aufgenommen worden, konnte meinen Maschinisten machen. Habe verschiedenste Ausbildungen gemacht und das ist das, was mir richtig, richtig Spaß bringt. Das ist mein Ausgleich neben dem Job. Wenn der Melder geht oder wenn Übungen sind, ist der Kopf einfach auf Feuerwehr gedreht und nicht mehr auf Abwasser oder halt eben auf Beton. Und das ist einfach das Schöne. Du hast eine ganz tolle Gemeinschaft. Mein schnellster Umzug war halt wirklich dank der Feuerwehr. Einmal in die WhatsApp-Gruppe geschrieben und sagen, wer hat Samstag Zeit? Und auf einmal waren an dem Samstag 15 helfende Hände da und der Umzug war innerhalb von 4 Stunden erledigt. Das ist halt auch toll. Also das macht Spaß. Du hilfst der Gemeinschaft. Du hast eine tolle Gemeinschaft. Du baust ein tolles Netzwerk auf. Und du kannst auch was zurückgeben. Und das ist einfach das Schöne da.
Ja, viele unserer Zuhörer sind ja nicht nur im Infrastrukturbereich, sondern das ist ja eine große Überschneidung, Feuerwehr und das prädestiniert der Job ja auch. Da haben wir auch viel mit Wasser zu tun. Wir pumpen auch Wasser durch die Gegend. Also es ist natürlich prädestiniert, als Abwassermensch auch in der Feuerwehr irgendwie aktiv zu sein, ne? Also es sind sehr, sehr viele die das machen und die natürlich dann natürlich auch technisches Hilfswerk und so weiter. Aber gerade in der Feuerwehr sind viele unserer Zuhörer ja auch aktiv. Von daher, ja, und haben wir drüber gequatscht und dann hast du gesagt, ja, ihr baut da gerade einen neuen Löschbehälter und ja, und dann haben wir gesagt, komm, nehmen wir das nochmal als Thema. Ne? Das passt ja auch zu eurer, das, was ihr so herstellt. Und da haben wir gesagt, komm, wir nehmen mal, wie sollte der optimale Löschwasserbehälter aussehen? Ne? Wie macht man das? Also ich stelle mir ja vor, ich bin jetzt Laie an der Stelle, sage ich mal, ja, ich bin nicht in der Feuerwehr, wo mein Sohn da ja affin ist für, sage ich mal, vielleicht kommt das ja demnächst. Und dann sage ich mal, ich stelle mir einen Tank vor, wenn es regnet, wird das Wasser da reingeleitet, zurückgehalten und wenn man mal Wasser braucht, dann hält man da einen Rüssel rein und kann dann sein Tankfahrzeug voll machen oder dann auch vor Ort löschen, wenn das in der Nähe ist von einem Hydrant und so weiter. Ist das ein bisschen laienmäßig gesprochen oder worauf muss man achten? Erzähl mal.
Also im Endeffekt ist ja so, die Feuerwehren haben ja meistens sogenannte Tanklöschfahrzeuge oder also sehr viele Feuerwehren. Das heißt, die haben meistens so 1000, 2000, 3000 Liter Wasser dabei, was aber dann relativ schnell leer sein kann innerhalb von 1 bis 2 Minuten, wenn die halt richtig löschen müssen. Dann geht man natürlich ans Hydrantennetz erstmal im ersten Fall und man löscht dann halt eben wiederum mit Trinkwasser weiter direkt. Das ist dann erstmal der normale Regelfall. Oder man hat irgendwo einen Bach, beziehungsweise wenn kein Trinkwassernetz gerade dort ist oder halt das Trinkwassernetz nicht ausreichend ist und es ist irgendwie ein Bach da, geht man entsprechend mit einer Pumpe an diesen Bach, wirft dort entsprechend diese Saugschläuche hinein und saugt dann direkt das Wasser aus dem Bach heraus. Das ist schon der erste Punkt, wo es manchmal ein bisschen kritisch wird oder eigentlich die 2 Punkte. Das heißt, du hast ein schlechtes Hydrantennetz vielleicht oder du hast eine Trockenperiode und dein Bach, dein Gewässer führt zu wenig Wasser. Beziehungsweise es ist einfach immer schade mit gutem Trinkwasser. Ich finde das sowieso immer schade, wenn man mit Trinkwasser aus dem Hydranten Bäume gießt, geschweige denn irgendeinen Brand löscht oder sonstiges. Das sind ja schon mal so 2 schwierige Themen, gerade in dieser heutigen Zeit. Aber grundsätzlich für den vorbeugenden Brandschutz ist es halt einfach eben wichtig, dass eine ausreichende Löschwasserversorgung da ist. Ist diese nicht sichergestellt durch halt eben ausreichendes Fließgewässer oder halt eben ein ausreichendes Hydrantennetz, muss halt ein dementsprechendes anderes System gemacht werden, in dem Sinne ein Löschwasserbehälter. Und Löschwasserbehälter gibt es in den verschiedensten Ausführungen. Es gibt manche oberirdisch, manche Bauernhöfe haben das in ihren alten Güllebehältern drin, wenn die nicht mehr benutzt werden, wo einfach Wasser drin ist, was zum Löschen verwendet wird. Das ist dann kein Trinkwasser mehr, sondern wirklich reines Löschwasser. Und diese normalen unterirdischen Löschwasserbehälter, die können zum Beispiel unter Straßen liegen, irgendwo in der Seite liegen, irgendwelche Flächen. Sie müssen halt dann für die Feuerwehr zugänglich sein und zufahrbar sein. Und in diesen Löschwasserbehältern liegt dann halt eben komplett das ganze Jahr über oder die ganze Zeit eine gewisse Kubatur an Wasser. Zum Beispiel 50, 96, 200, 300, 400 Kubik. Wie viel da drin ist, ist immer, wie viel gefährliche Gebäude sind in der Nähe, was ist der Brandschutzbedarfsplan, danach ist das üblich. Und wir merken gerade aktuell bei uns so, also wir bei Rösa bauen die natürlich auch unterirdische Löschwasserbehälter aus Beton, dass wir so meistens so zwischen 100 und 200 Kubik aktuell die Behälter ausliefern. So, das ist das, was gerade viel gebaut wird und genutzt wird.
Was geht auf so ein normales Löschfahrzeug drauf, sage ich mal, so ein was du die Standardfeuer, sagen wir mal, einfach die Standardfeuerwehr hat, was ist da drauf? 10 Kubikmeter oder wie viel Wasser geht auf so einen Löschzug drauf?
Du musst ja bedenken, 10 Kubik sind 10 Tonnen. Mhm. Und die Standardlöschfahrzeuge, also wenn du jetzt ein normales Löschgruppenfahrzeug hast, hast du so ungefähr 1200, 2000 Liter Wasser dabei. Mhm. Dann die größeren Tanklöschfahrzeuge, die haben so 3000, 4000, 5000 Liter dabei. Und dann gibt es sogenannte Großtanklöschfahrzeuge oder wir haben bei uns einen Abrollbehälter, der hat dann zum Beispiel 10.000 Liter oder es gibt umgebaute Milchfahrzeuge, die noch mehr haben, aber das ist eher die Seltenheit. Also wirklich der Standard ist, bei einem normalen Feuerwehrauto, was du so auf der Straße siehst, kannst du so von ausgehen, im Schnitt 1.500, 2.000 Liter Wasser ist da drin.
Das heißt, die brauchen auf jeden Fall einen Hydranten und einen Wasservorrat, ne? Ja.
Definitiv.
Sobald du machst den Löschwasserbehälter dorthin, wo du jetzt aus der Trinkwasserleitung nicht erwarten kannst, dass du alles löschen kannst, richtig?
Ja.
Oder
das fängt ja schon an, ich sag mal, einen kleinen Brand, da
da kannst du noch mal was mit machen, da kannst du das alles machen. Oder auf dem Pkw-Brand auf der Bundesstraße kannst du mal mit einem Fahrzeug löschen. Aber wenn es dann schon ein ausgedehnter Brand ist, dann wird das schon problematisch. Also dann fährt bei uns zum Beispiel unser Tanklöschfahrzeug mit, unser größerer, unser Unimog, der sofort mitfährt, der hat sofort noch 4000 Liter Wasser dabei, dass du halt einfach damit was machen kannst. Und ein Hohlstrahlrohr zum Beispiel, womit diese Innenangriffe gemacht werden, also das sind die Strahlrohre, die dann dran sind, die kannst du justieren auf verschiedene Durchflussmengen. Und da kannst du so circa sagen, dass du sagst, so zwischen 200 und 400 Liter die Minute geht da raus aus einem. Mhm. Jetzt hast du meistens, klar, bei einem Küchenbrand hast du vielleicht ein oder zwei Strahlrohre im Einsatz, aber das geht dann schon relativ schnell, weil du hast ja einmal das Wasser, was rausgegeben wird, und du hast auch das Wasser, was natürlich in den Leitungen ist, bis zu dem Strahlrohr. Mhm. So, das heißt, dieses Löschfahrzeug mit den knapp, sagen wir einfach mal 2000 Liter Wasser, kann sein, wenn du das Ganze aufbaust und du in den Vollangriff gehst, ist das Ding in 2 Minuten, 3 Minuten leer.
Das heißt, der Wasservorrat ist eigentlich nur für die ersten 2 Minuten und in der Zeit wird geguckt, wo ist der Hydrant, wie kriegen wir da Wasser vom Hydranten ran und dass ich dann aus dem Hydranten das Wasser ziehe, ne? Oder aus dem Löschwasserbehälter halt.
Genau, richtig. Und das ist in dem Sinne darum, wenn man das so sieht, warum die Feuerwehr relativ schnell, auch wenn noch gar nichts ist, hatten wir gestern Abend zum Beispiel um 10 Uhr, hatten wir eine Brandmeldeanlage. Da machen wir einfach, egal, weil man weiß halt noch nicht, ist das etwas oder ist das nichts, streikt sofort einen Trupp aus, der sucht sofort einen Hydrant, der schließt sofort an das Fahrzeug wieder vom Hydrantennetz direkt an. Dass du halt einfach, wenn du in den Angriff gehen musst, sofort wieder die Versorgung hinten dran hast. Weil wir gehen nur rein, wenn halt einfach die Löschwasserversorgung sichergestellt ist. Und das wird halt einfach
immer schwieriger. Wisst ihr, wo die ganzen Löschwasserbehälter sind? Das wisst ihr vor Ort alles. Das, weil ihr getrainiert seid, ihr wisst vor Ort, wo was ist und so weiter. Ja. Ihr habt ja alle mit in Überwachung. Die werden kontrolliert wahrscheinlich. Jährlich, halbjährlich.
Also in dem Sinne, wir haben einmal einen Hydrantenplan bei uns. Das heißt, wir wissen, wo welche Hydranten direkt sind. Und auch in dem Sinne, ob das ein Kreislaufsystem ist oder ob das halt eben so ein vernetztes System ist. Und wir haben auch, wissen auch genau, wo Löschwasserbehälter sind. Aber die Aufsichtspflicht des Löschwasserbehälters unterliegt dem Betreiber, nicht der Feuerwehr. Und das ist halt immer wieder mal das Problem. Also zum Glück werden wir, oder ich höre auch bei den Projekten, wo ich dabei bin, dass zum Glück die Feuerwehren immer mehr mit eingebunden werden, dass der nicht einfach irgendwo hingesetzt wird und die Entnahmestelle, weil im Endeffekt, wo der Behälter liegt, ist uns völlig egal. Aber es gibt einen sogenannten Saugstutzen und der ist für uns wichtig, weil an diesen Saugstutzen muss das Fahrzeug oder die Pumpe halt eben daneben stehen. Und der muss halt frei sein, der muss zufahrbar sein. Gerade wenn da halt mal ein größeres Löschfahrzeug hinfährt, da darf kein Auto drumherum stehen. Ich muss mal eben über die Wiese fahren können und es gibt so alte Behälter, also ich sage mal so, früher haben die Leute Stahltanks gekauft oder wohnen jetzt den Werkstoff schlecht, einfach was aus Kunststoff, wo man sagt, ja, die Belastung ist nicht so groß, aber wenn man merkt, hey, wie groß die Löschfahrzeuge immer mehr werden, das muss halt auch so schwerlastbefahrbar sein, dass ich halt ja mit einem LKW dort auffahren kann oder halt dort wenigstens in die Nähe kann. Weil umso schwieriger das ist, dorthin zu fahren, umso länger dauert es, bis das Löschwasser rausgezogen werden kann.
Und jede Sekunde zählt.
Wenn die Bude brennt, zählt jede Sekunde, ja.
Na genau, so ist das. Ja, cool, man sieht, du brennst dafür. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer vielleicht auf das, also auch du brennst dafür. Oder du löschst dafür. Vielleicht sollte man das so sagen.
Man muss man muss nebenher sagen, also es ist wirklich, also bei uns in der Feuerwehr, wir haben circa 120, 130 Einsätze im Jahr, also bei uns, das ist jetzt nicht ganz so viel für eine größere Feuerwehr. Wir haben sehr, sehr viel technische Hilfe. Den typischen Brand haben wir gar nicht mehr, weil, appellieren an alle, kauft euch Rauchmelder. Kauft euch Rauchmelder, das Ding rettet euch. Das Ding geht sofort los. Und früher hat die ganze Bude gebrannt und du hast es mitbekommen. Mittlerweile kokelt was in der Küche. Wie oft haben wir Essen auf Herd? Früher hast du es wirklich erst bemerkt, wenn die Küche gebrannt hat. Jetzt hast du Essen auf Herd, dieser Rauchmelder schlägt an und du hast diesen richtigen Brand. Hast du kaum noch. Wenn aber dann ein richtiger Brand ist, dann ist es meistens wirklich große Kacke. Also dann ist es richtig. Also das muss man wirklich sagen, dank dieser ganzen Rauchmelder oder der Brandmeldeanlagen ist dieses wirkliche Brandereignis immer geringer. Was halt wirklich viel mehr ist, ist das Thema technische Hilfeleistung. Das haben wir schon sehr viel. Also darum ist dieses Thema von diesem Löschwasserbehälter, viele denken, da fährt doch eh nie einer hin. Das ist halt einfach wichtig, dass der einfach frei ist.
Okay. Jetzt gehen wir mal tiefer in dieses Löschwasserbehälter-Ding rein. Was sind die Komponenten von so einem Ding? Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, irgendwo brauchst du einen Stutzen, einen Saugstutzen. Du hast dann irgendwie ein Volumen, 100 Kubikmeter hast du vorhin so gesagt, so ungefähr, sagen wir mal, gehen wir davon aus. So ein Standard-Löschwasserbehälter, 100 Kubikmeter. Ist der nur zum, weil du hast ja, ich habe letztens auch gesehen, das gibt es auch verbunden mit Regenrückhaltebecken oder sowas, dann vielleicht auch. Nimm uns da nochmal mit, wie baut man sowas heute als Kommune?
Also im Endeffekt als Kommune baust du das am besten so, dass, wie gesagt, halt diese sogenannte Trümmerschatt nicht da ist und dass du auf jeden Fall deine örtliche Feuerwehr mit einbeziehst. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist, dann wird in dem Sinne der entsprechende Löschwasserbedarf ermittelt oder was halt eben dort verfügbar sein muss. Jetzt nehmen wir an, eben die 100 Kubik. Diese 100 Kubik müssen dann irgendwo sein und in dem Sinne, der Behälter sollte dann schwerlastbefahrbar sein. Aus dem Grund, wie ich es vorhin gesagt habe, weil die Fahrzeuge immer schwerer werden. Und der Entnahmestutzen selber oder der Entnahmebereich des Löschwasserbehälters sollte halt so leicht wie möglich mit einem Fahrzeug zufahrbar sein und auch zugänglich sein. Das ist wichtig. Und in dem Behälter selber ist eigentlich gar nicht viel drin. Du hast teilweise gar keinen Zulauf, weil der Behälter wird ja eigentlich nur einmal gefüllt. Und einmal im Jahr sollte er kontrolliert werden, ob irgendwie Wasser entnommen worden ist oder bei Probenübungen wird halt wieder mal Wasser nachgefüllt. Das ist diese einfachste Variante. Und dann hast du eine Saugleitung da drin. Die ist einfach nur eine Edelstahl-Saugleitung, die geht nach oben. Auf dem Bild siehst du es ganz leicht hinter mir, ich rutsche mal so rüber. Da ist diese Saugleitung, die quasi nach oben führt an diesen roten Saugstutzen. Da ist gar keine Pumpentechnik drin, gar nichts. Relativ simpel. Und an diesen Saugstutzen fährt das Feuerwehrfahrzeug oder daneben steht das Feuerwehrfahrzeug bzw. die Pumpe. Dann wird das mit so Saugleitungen angeschlossen und dann wird über die Feuerwehrpumpe wird das Ganze angesaugt. Es gibt eine DIN, weil es gibt gewisse Abstände, die oder gewisse maximale Strecken, die diese Löschsaugleitung haben darf. Das ist DIN 14230. Ich will da jetzt gar nicht drauf eingehen. Ganz grob 10 Meter Länge ist Maximum aus gewissen hydraulischen Gründen oder aus technischen Gründen für die Pumpentechnik. Lest einfach nach oder ruft mich dann halt einfach an. Das ist, ich sage jetzt mal, die Basis. Dann musst du noch einen Einstieg haben, einen 800er Einstieg, dass du dementsprechend Platz hast, dass wenn es auch mal richtig brennt und du halt nicht nur einen Saugstutzen hast, sondern, also umso größer der Behälter ist, umso mehrere Saugstutzen musst du auch normativ bauen. Also bei 200 zum Beispiel 2 Stück, bei 100 einer und bei ab 100, größer 150 sind es 2 Stück. Und diese 800er Öffnung ist einmal natürlich zur Wartung, dass du reingehen kannst sauber, aber auch, dass du theoretisch eine Saugleitung noch reinwerfen kannst und auch nochmal mit einem zweiten Fahrzeug dort hinaus saugen kannst. Das ist quasi die Basisausstattung des Löschwasserbehälters. Und wir haben jetzt noch, das haben wir gerade auf der IFAD vorgestellt, oder ich habe es von der DWA eigentlich mitgenommen in Pforzheim letztes Jahr, multifunktionaler Stauraumkanal, was wir sogar schon zweimal gebaut haben, wusste ich aber nicht. Und zwar bedeutet das, dass du, der Löschwasserbehälter, der muss ja nicht mit Trinkwasser vorher eingespeist sein. Das kann ja auch sein, dass der mitten in der Regenwasserleitung liegt, dass der quasi durch einen Starkregen gefüllt wird. Und also das heißt, wenn er mal benutzt worden ist, beim nächsten Starkregen füllt er sich wieder. Der hat aber keinen Ablauf. Der hat maximal einen Notablauf. Das heißt, der füllt sich dann wieder auf seine 100 Kubik, das Wasser überläuft und dann geht es danach zum Beispiel in einen Stauraumkanal oder geht wieder ganz normal weiter. Das kann man zum Beispiel bauen. Oder was wir auch schon gemacht haben, in Verbindung mit einer Zisternentechnik, dass du 3 Kammern hast. Du hast einen Stauraumkanal, du hast eine Zisterne und du hast einen Löschwasserbehälter. Bedingung ist aber, dass dieser Löschwasserbehälter immer befüllt sein muss. Das ist die Bedingung, weil das ist natürlich deine Sicherheit. Und der einzige Punkt wäre halt, wenn du jetzt eine Übung hättest oder du hast wirklich einen Brand gehabt, dass sich einfach durch den nächsten Regen der Behälter wieder füllt. Das ist einfach da noch ein anderes System. Genauso kannst du Messsensorik einbauen. Wie ist der Wasserstand da drin? Ich glaube, die gibt es auch bei Unitechnics, dass man dann sagen kann, hey, aufs Handy kriege ich eine Meldung, dass ich sage, oh, da hat sich irgendwas verändert. Ah ja, da ist die Feuerwehr dran zur Übung. Oder Moment, warum verändert sich der? Geht da einer illegal dran zum Beispiel? Weil die Teile darf ich natürlich auch nicht abschließen, weil die Feuerwehr muss dran.
Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, dass wir in so Löschwasserbehälter, das sieht auch genauso aus, wie du gesagt hast, dann so Füllstandssonden reinsetzen. Da ändert sich aber der Wasserspiegel fast nie. Und da war halt meine Frage, es ist ja ein Unterschied, ne? Bei dem Stauraumkanal will ich ja, dass der leer ist, wenn der Regen kommt. Und beim Löschwasserbehälter, der soll eigentlich immer voll sein, damit ich, wenn die Feuerwehr kommt, Wasser habe. Also es ist ja ein bisschen ein Gegengewicht, ne? Also kann man das auch irgendwie steuern, dass man sagt, okay, kannst du ja eigentlich nicht, du kannst es ja nicht dann steuern, wenn das Feuer da ist, muss er voll sein, ne? Das kannst du ja nicht, ist ja spontan, ne?
Genau, du kannst halt höchstens steuern, es geht immer um diesen Befüllmoment, weil wichtig ist ja, die Feuerwehren sollten an einem Löschwasserbehälter auch mal üben. Also wir haben in unserem eigenen Übungsgelände einen mit knapp 70 Kubik, also der auch für das Industriegebiet später mal da sein soll. Und wenn wir halt eben unseren Werfer am Fahrzeug dran haben, der halt so seine knapp 2000 Liter die Minute raushauen kann und nochmal unsere Drehleiter einspeisen würden, dann hätten wir knapp 4000 Liter die Minute und wir wollen das auch mal beüben, weil nur dann, wenn die Feuerwehr mit diesen Massen, mit dieser Literleistung umgehen kann, dann weißt du halt einfach auch, wie es funktioniert, weil der Maschinist muss schon ordentlich arbeiten, um halt diesen Druck aufzubauen, um diese Wassermenge auch rauszubekommen. Und da haben wir es so gemacht, das ist doch viel besser, du nutzt einen Löschwasserbehälter, der nicht am Trinkwassernetz angeschlossen ist. Viele Wassermeister lieben das nämlich, wenn die Feuerwehr ans Trinkwassernetz fährt und es gibt andauernd Schläge in die Versorgungsleitung. Das lieben die total. Es gibt zwar Rückschlagventile bei uns oder beziehungsweise so eingebaute Rückschlagventile oder halt welche, die du dazwischen bauen kannst. Trotzdem kommen immer noch Schläge in die Trinkwasserleitung rein. Und wenn man mal eben so ein paar tausend Liter Wasser entnimmt, gerade im Hochsommer, sieht das die Bevölkerung vielleicht auch nicht so gern, wenn vielleicht irgendwie die Pools nicht gefüllt werden dürfen. Da ist es immer schön, wenn du das mal aus dem Löschwasserbehälter entnimmst und dann aber auch weißt, hey, muss ich den jetzt zeitig wieder befüllen mit wieder Trinkwasser in aller Ruhe, weil halt eben eine Trockenperiode da ist, oder weiß ich, kommt vielleicht morgen ein Starkregen oder in den nächsten 2-3 Tagen und lass ihn mir dann wieder befüllen. Und das ist halt einfach der Vorteil, wenn man sagt, wir nutzen das Regenwasser, um den Ganzen wieder zu befüllen. Und wenn der dann überläuft, sag ich mal, mehr wie die 100 Kubik, dass man danach dann erst den Stauraumkanal hat, ist ja auch in dem Sinne ideal. Oder im Bereich der Zisternentechnik, du machst da eine Baumbewässerung, eine Zisterne darf natürlich auch leer sein, ist ja anders wie ein Löschwasserbehälter, da kannst du dir wirklich taktisch entleeren, um dein Stauvolumen vielleicht zu vergrößern.
Ja, okay, also das ist ja auch ein kompliziertes System, sage ich mal, da hat man dann mehrere Kammern in Folge. Also ich habe auch immer gedacht, es macht ja Sinn, das mit Regenwasser zu befüllen. Die 100 Kubikmeter kann man sich aus dem Netz sparen, sozusagen das aus dem Netz zu ziehen. Ne? Ja. Das Regenwasser hat ja die gleiche Qualität, sage ich mal, zum Löschen wie normales Trinkwasser auch. Ne? Was gibt es denn so für Spezialeinrichtungen, die man vielleicht noch in so einem, was man so bei so einem Löschwasserbehälter noch beachten sollte? Du hast ja gesagt, überfahrbar, Schwerlast, das macht natürlich mit Stahlbeton Sinn. Was hält das wahrscheinlich aus, wenn ich da mit so einem, ich weiß nicht, 40 Tonnen, das wiegt so ein Feuerwehrfahrzeug?
Nee, also Feuerwehr, also können, das sind dann Großtanklöschfahrzeuge, ja. Aber ich sag mal, die normalen liegen bei 15, 18 Tonnen, um halt eben diese Feuerwehraufstellflächen noch zu berücksichtigen. Aber halt große Tanklöschfahrzeuge oder halt, wenn es halt wirklich brennt, dann fahren nicht nur Feuerwehrautos dahin. Also wenn ein sogenannter Pendelverkehr geschieht, dann fahren auch Landwirte mit Schleppern dran her. Dann fahren auch oft Kanalspüler mal mit, die halt einfach große Tanks haben, um einfach Wasser herbeizubringen. Und das muss ich berücksichtigen. Ein Löschwasserbehälter mit 100 Kubik ist nicht dafür da, um einen Küchenbrand zu löschen. Das Ding ist dafür da, Entschuldigung, wenn die Bude brennt. Wenn ich irgendeinen Flächenbrand habe und ich brauche richtig viel Wasser oder ich habe einen Hallenbrand, meistens sind die ja irgendwo in Industriegebieten und davon wird ausgegangen, dass irgendwo eine Halle brennt. Und das finde ich halt immer ich versuche jetzt nicht so ins Berufliche zu gehen. Ich finde das immer sehr spannend, wenn man da manchmal Ausschreibungen liest, Löschwasserbehälter, der irgendwo dann in der Wiese drin sitzt, mit leichter Befahrung, Hauptsache schön billig und günstig. Und der ist gar nicht begehbar zum Beispiel, weil ich gar nicht da reinlaufen kann, weil mich irgendwelche Gitter oder sonstiges da drin stören bei einer Rigole. Ich finde wichtig, so ein Ding muss schwerlastbefahrbar sein und muss auch mal begehbar sein, dass wenn irgendwie mal was ist, weil wenn es brennt, kann auch mal Löschwasser austreten. Ja, soll dann Havariebehälter geben, aber es kann immer passieren, dass so ein Teil vielleicht auch mal im Falle eines Brandes irgendwie kontaminiert wird oder halt ich auch im Falle eines Brandes eine weitere Löschwasseröffnung reinmachen möchte, indem ich über diesen 800er Einstieg halt eine Saugleitung reinwerfe. Und da muss ich halt auch in das Ding reingucken können. Ey, wie viel ist denn da drin? Da hat der Feuerwehrmann an der Pumpe nicht das Handy, wo die App drauf ist, sondern der muss sehen, verdammt, wie viel ist denn da noch drin? Und deswegen finde ich wichtig, baut die Dinger Schwerlast, baut die Dinger begehbar, sprecht einfach mit der Feuerwehr vor Ort und baut sie, also es gibt Systeme, also wie jetzt bei uns, baut sie doch einfach dahin, wo sie keiner stört, mitten unter die Straße, mitten unter den Fahrweg. Und die Saugleitung wird seitlich rausgezogen unter der Erde und ist dann aus dem Weg. Also die eigentliche Entnahmeleitung. Und dann ist nur der Einstiegsdeckel ist halt in der Straße, so wie jeder andere. Das fände ich persönlich wichtig. Und
also lasst euch,
haltet die Dinger sauber.
Also lasst euch von eurer Feuerwehr beraten. Die sagt euch, wie es am besten nachher gebaut wird. Die Planer planen das. Die Feuerwehr sagt, wie man es dann noch betrieblich optimiert. Jetzt bauen wir das Ding, wir machen also ein großes Loch und setzen das rein. Kommt das als Fertigteilbehälter oder wie läuft das normalerweise ab?
Also bei
oder wird das vor Ort gegossen oder wie ist das normalerweise?
Es gibt verschiedenste Systeme. Also ich sag mal, gerade bei den kleineren 100, 2, 3, 4 oder unser größter hatte 800 Kubik, die werden meist in Fertigteilen gebaut, aber wenn du halt riesengroße Sprinklerzentralen hast, also für Supermärkte, Lagerhäuser etc., das ist nochmal ein anderes System. Die gibt es auch öfters in Ortbeton, wobei natürlich eine Fertigteillösung immer die wirtschaftlichste, schnellste Variante ist, muss ich jetzt natürlich sagen. Nein, also von unserem System gibt es die als Fertigteil in dem Sinne, wie Plug and Play, wie ein normales Kanalrohr, wie ein 300er Stahlbeton-Kanalrohr wird das an der Baustelle zusammengefügt. Je nachdem, was ist, wenn es gibt bei uns verschiedene Durchmesser, manche können nur mit dem Bagger noch bewegt werden, für manche brauchst du einen Autokran, aber wir sagen, im Schnitt hast du deine 100 Kubik Behälter in 4-5 Stunden versetzt. Und dann kannst du das Ding, Vorteil Stahlbeton wieder, schwer, du kannst auch das Ding sofort verfüllen. Also das heißt, du hast deine große Baugrube gemacht, die LKWs kommen, das Ganze wird abgeladen und direkt versetzt. Und wenn das ganze Ding gesetzt ist, die knapp 100 Kubik an einem halben Tag, dann kannst du sofort mit der Verfüllung der Grube beginnen und du kannst dann auch wieder weiterarbeiten.
Ja, ist also ein ganz einfaches System eigentlich, ne? Das heißt, es ist nicht viel Technik auch dran. Habt ihr sonst irgendwas, was man an so einem Löschwasserbehälter überwacht, außer den Füllstand? Nö, das ist einfach nur ein Becken, was dann in der Natur steht und uns das Wasser bereitstellt. Und wenn man das mit Regenwasser noch füllen macht und dann Überlauf dran macht, fühlt sich es auch noch von alleine nach jedem Regen auf jeden Fall voll. Eine Füllstandsmessung finde ich immer noch sinnvoll, dass man immer weiß, dass auch immer was drinsteht und sich dann automatisch warnen lässt, wenn es dann doch mal nicht so voll sein sollte, wie es ist. Das war der Grund, warum wir das schon ein paar Mal gemacht haben. Ja, okay.
Was ich noch nicht fände, wenn es mit Regenwasser eingespeist wird, sollte man vor der Einspeisung, also vor dem Löschwasserbehälter immer oder auch vor einer Zisterne, wenn man jetzt eine Gießzisterne nimmt, sollte man immer eine Behandlungsanlage machen. Und wenn es nur eine ganz einfache Sedimentationsanlage ist, dass wenigstens die Feinstoffe, gerade der Blütenstaub, dass das Ding halt einfach nicht stinkt. Ja, also
Wasser kann normalerweise nicht stinken. Kommt das vor, dass das mit Organik, wenn sich das füllt, dass diese Behälter dann anfangen zu stinken?
Das Wasser stinkt da, wenn du halt in dem Sinne unten, also bei einer Zisterne wird ja meistens, oder bei der häuslichen Zisterne wird ja meistens das Wasser nicht aus ganz unten entnommen, weil unten ja eben die Sedimente abgelagert sind. Und beim Löschwasserbehälter ist aber dieser Korb, dieser Saugkorb oder dieser Saugstutzen, der geht bis ganz unten und da ist ein Sumpf. Da weißt du es selber, da liegt halt eben der Scheiß, das ist jetzt nicht schlimm. Also wenn es brennt, wenn es mal für ein, zwei Minuten stinkt,
das hört ja auch irgendwann auf. Irgendwann ist das Ganze ja auch weg.
Ist das normal, dass wenn man ein Löschwasser entzieht, dass das dann stinkt? Nein. Habe ich ja nie gehört.
Nein.
Normal eigentlich nicht, oder? Das ist ja eigentlich klares Wasser.
Im Normalfall, der normale Löschwasserbehälter, der mit Trinkwasser befüllt worden ist, das ist ein Betonbehälter, der ist unterirdisch, da kommt kein Licht dran, da passiert gar nichts mit. Vielleicht kannst du es sogar trinken nach einem Jahr. Müssen wir mal gucken. Vielleicht bist du danach was auf Toilette, aber gut. Aber alle, die halt eben an ein öffentliches oder halt irgendwie an eine Regenwasserleitung angeschlossen sind, da ist Reifenabrieb drin, da ist Zigaretten, da ist vielleicht mal ein totes Tier, wie auch immer, einfach gucken. Für das Löschwasser und für den Betonbehälter ist es völlig wurscht. Ich kann damit löschen. Der Betonbehälter bleibt dicht. Der Betonbehälter wird nicht angegriffen. Aber einfach, es ist ein bisschen hygienischer, wenn ich doch mal dran muss, dass ich einen Vorschlammfang habe. Der kostet ja auch nicht viel.
Ja, wenn der Sapsch nur in einem kleinen Schacht drin steht, komme ich leichter ran, als wenn er im ganzen Behälter ist und es alles verdreckt. Das ist ja klar. Man putzt sich auch die Schuhe ab, bevor man ins Haus reingeht, sozusagen. Ne?
Die meisten, ja.
Ja, die meisten sagen, warum ist das so? Naja. Ja, Mensch, ist doch cool. Dann ist die Frage noch, wie kann man sich sowas mal anschauen, wenn man das mal näher sich betrachten will? Wo findet man da weitere Informationen über Löschwasserbehälter bei euch? Habt ihr auf der Webseite bei euch was? Oder?
Also bei uns auf der Homepage röser-gmbh.de und dann Produkte und dann Löschwasserbehälter. Wir haben auch einige Referenzen, ist auch direkt ein Button. Da kann man natürlich die Systeme von uns sich anschauen. Oder halt, was wirklich ist, einfach mal Löschwasserbehälter und DIN 14230 googeln. Da gibt es auch schon viele Tipps von anderen Städten, die einfach Bauempfehlungen haben für Planer und Architekten, wo schon sehr, sehr, sehr viel drinsteht. Und dann halt wirklich einfach, nehmt die beteiligten Firmen, nehmt den Brandschutzbeauftragten mit, der vielleicht für dieses Gebäude zuständig ist. Meistens kommt ja die Vorgabe von denen sogar. Und nehmt wirklich die örtliche Feuerwehr mit, dass die vielleicht sagen, hey, ich habe den und den Wunsch, weil das ist auch so, jede Feuerwehr, wie jede Kläranlage, wie jedes Unternehmen, jeder hat seine eigenen Bedürfnisse so ein bisschen. Und man muss die abholen, die später bedienen. Und das sind diejenigen, die vor Ort sitzen. Das ist einfach das Allerwichtigste. Und ansonsten könnt ihr mich alle anrufen. Ich beantworte auch gerne die Fragen, auch wenn der Behälter irgendwo in Berlin ist. Und dann kann ich euch auch immer noch sagen, wo man zur Not den mal beziehen kann. Und auch wenn ihr selber noch Tipps habt oder Erfahrungen habt, ich suche immer noch, deswegen bist du ja drauf gekommen, ich warte eigentlich immer noch so ein bisschen Input, was gibt es denn sonst noch so für Fragen, die mich jetzt noch nicht erreicht haben, wenn du einen Löschwasserbehälter bauen willst. Wenn da irgendwas Besonderes ist, ich hatte jetzt was mit Panzerbelastung, dann hatte ich einmal was mit Bahnbelastung. Klar, das sind statische Themen, das ist jetzt relativ easy, aber rein was jetzt die Technik betrifft, bin ich absolut...
Ja, was mir noch fallen war jetzt gerade, wenn jetzt zum Beispiel Regenwasser von einem Flughafen kommt, ob da Glykol vom Löschwasser mit dabei ist, war ja auch recht spannend, wie man sowas dann misst, ob da Glykol im Abwasser ist, also gewisse Qualität, ne, des Wasserchecken. Das ist natürlich noch so ein Thema, dass man vielleicht Wasserqualität dann auch gewährleistet für die weitere Nutzung. Ne?
Hat aber in dem Falle nichts mit dem Löschwasserbehälter zu tun, sondern mit da ging es dann wiederum weiter. Also dem Löschwasser wäre es auch wieder egal, aber klar, da geht es dann wiederum ins Kanalnetz oder sobald der Überlauf, wenn ein Überlauf drin ist, dann geht es ja irgendwo hin, ins Gewässer oder ins Schmutz-, Regenwasser-, Mischwassernetz. Da ist es halt eben wichtig, was ist da drin. Deswegen ist so eine Messung absolut gut.
Das war ja auch noch ein Thema gewesen. Ja, interessant. Also, Leute, ich kann euch nur raten, wie ihr zuhört, wir haben auch wieder eine Stunde schon wieder gequatscht, Dennis.
Ja,
das kann ich nur raten. Also, wenn ihr feuerwehraffin seid, merkt ihr ja, der Dennis brennt dafür oder löscht dafür. Ja, vernetzt euch mit ihm. Ja, wir haben natürlich in den Shownotes wieder die Kontaktdaten, aber ihr findet ihn auch bei LinkedIn und sonst wo. Das kann man gar nicht vermeiden, den Dennis kennenzulernen, wenn man in unserer Branche ein bisschen unterwegs ist. Das sind ja so die guten Vernetzer und Netzwerker, da bist du, glaube ich, einer davon, der bei uns da gut reinpasst. Es braucht unsere Branche, Wissen von A nach B zu tragen. Und von daher, ich freue mich besonders, ich habe ihn Dennis Atlat auch noch eingeladen auf meine Kanalnachbarschaft. Weiß ja nicht, wer die Kanalnachbarschaften der DWA kennt. Ich habe gelernt, dass Röser ein Werk in Steißlingen hat. Das ist in meinem Landkreis von meiner Nachbarschaft. Da habe ich ihn gleich rangezogen. Da gucken wir uns die großen Rohre da mal an. Und ihr habt ja noch ein paar mehr Werke. Ihr könnt einfach mal online gucken, wo das überall ist hier im Süden. Kann man sich sicherlich mit seiner Nachbarschaft auch mal an ihn wenden. Und der Dennis kann auch gut quatschen. Da müsst ihr nicht so viel reden als Nachbarschaftsbetreuer wahrscheinlich.
Ich kann aber auch mal eine Klappe halten, wenn ich will. Also wenn ich soll, dann bin ich auch mal ruhig.
Ja, das müssen wir noch rausfinden, ob das wirklich klappt. Aber das werden wir dann sehen. Ansonsten, Dennis, hat es mich gefreut, dass du dir die Zeit heute genommen hast, ja? Ich weiß nicht, willst du noch irgendwas den Zuhörern hier mitgeben, vielleicht als letzte Worte von unserem Podcast? Dann hast du jetzt die Gelegenheit nochmal dazu.
Ich habe eigentlich keine letzten Worte. Ich glaube, ich habe schon vieles gesagt. Wichtig ist einfach, egal welche Blaulichtorganisation da ist, das wäre mir vielleicht nochmal wichtig, behandelt die Leute mit Respekt, egal wer es ist, ob es Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr, THW etc. ist, die machen nur ihren Einsatz und auch wenn es nachts mal bei euch in der Straße ein Feuerwehrauto durchfährt oder ein anderes Fahrzeug mit Sirene und Blaulicht, wir müssen das anmachen, weil wenn was passiert und wir haben keine Sirene und kein Blaulicht an, egal was passiert und wenn es nur ein leichter Schaden an einem Außenspiegel ist, sind wir dran. Wir machen das total gerne, wir machen das für euch. Zum Glück habe ich persönlich wenig, also ich sehe sehr, sehr viel Akzeptanz, aber man hört leider auch sehr viel Negatives aus den Medien. Aber genauso wie das Thema Abwasser, das ist halt einfach, wenn man sieht uns erst, wenn wir gebraucht werden. Und in dem Sinne, so wie beim Abwasser, Scheiße, die Scheiße geht nicht mehr weg, ja. Dann fangen alle an zu schimpfen oder halt eben, ja, wenn irgendwo Chaos ist und ich brauche jemanden von der Blaulichtfamilie, dann sind sie auf einmal wichtig. Das wäre mir einfach wichtig. Und es sind alles Leute wie du und ich, die einen mehr und mal weniger verrückt oder die einen mehr oder weniger still. Ja, das ist eigentlich so das. Ansonsten sage ich dir, Klaus, vielen, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, mal einfach darüber zu sprechen.
Ja. Dennis, mega geil. Also Liebe geht nochmal raus an die Blaulichtfamilie, wie du das gesagt hast, finde ich gut. Danke, dass ihr alle da seid und uns helft, wenn es nötig ist. Bitte nicht so viel blitzen, die andere Blaulichtfamilie da drüben, ja. Aber ansonsten danke, dass ihr uns helft, auch an alle Abwasserleute. Ihr wisst auch, wenn Not am Mann ist, seid ihr auch immer da. Von daher sind wir im Abwasser ja auch die Feuerwehr fürs Abwasser. Und ja, Panther Ray, Leute, das Wasser fließt immer bergab. Bis zum nächsten Mal.